Ne, ich finde es richtig gut, für das haben wir ja auch genau dieses mit Gott erlebt, um das weiterzugeben. Finde ich richtig stark. Heute ist für mich total komisch, bin aufgeregt wie sonst nie. Irgendwie spüre ich auch ein Gewicht auf der Predigt drauf und ich brauche nur für mich ein kurzes Gebet. Und wenn ihr mit mir betet, dann würde ich mich freuen. Vater, danke, dass du hier bist. 365 Mal am Tag, Herr, ist es der Tag, den du gemacht hast. Vater, unser Leben ist so was Kostbares. Unser Leben ist so kostbar, Vater, dass du uns geschenkt hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen einen fokussierten Blick schenkst auf das, was dir in unserem Leben wichtig ist, Herr. Danke, dass jeder neue Tag einen Unterschied machen kann in unserem und in dem Leben von anderen Menschen, die täglich mit uns irgendwie in Berührung sind. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist, Herr. Und ich danke dir für dein vorbereitetes Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, auch für jeden, der daheim zuhört und dass du in unserem Herzen, was heute Morgen siehst und veränderst und hervorbringst, dass du vorbereitet hast. Und Heiliger Geist, danke, dass du das Wort austeilst und dass du mich einfach durchströmst und dass du das in jedem Herzen bewirkst, was du an deinem Tisch vorbereitet hast. Amen. Seit ein paar Wochen bewegt mich ein Thema ganz intensiv. Und mit dem Thema eine Frage, die ich täglich gerade für mich bewege und mir stelle. Eines sind zwei Fragen. Und ich habe gedacht, die Frage ist so relevant für mein Leben gerade, dass es vielleicht auch für euch eine relevante Frage sein könnte, die auch euch heute bewegen könnte und die ihr vielleicht mit nach Hause nehmen könnt. Und ich versuche uns ein paar Antworten drauf zu geben. Die einfache Frage lautet: Wie fokussiert lebe ich mein Leben, damit Gott die Frucht hervorbringt, die er sich für mein Leben wünscht? Ganz einfache Frage, wie fokussiert lebe ich mein Leben? Und natürlich an euch, wie fokussiert lebst du dein Leben, damit Gott aus deinem Leben das hervorbringen kann, was er sich eigentlich wünscht? Die Bibel spricht von einem vorbereiteten Werk, in dem wir wandeln sollen. Haben wir das? Hast du das im Fokus? Das Bild weg. Weil da stand noch eine zweite wichtige Frage, die habe ich mir dann auch gestellt. Eins zurück bitte, genau. Mit welchen Ablenkungen verschwende ich die Zeit in meinem Leben und verliere immer wieder diesen Fokus für die Dinge, die Gott vorbereitet hat? Und das beschäftigt mich gerade unheimlich, nicht nur, weil Johannes Hartl ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Kraft eines fokussierten Lebens. Es hat mich davor schon beschäftigt, in unserer Kleingruppe haben wir gerade das Thema Reife, mein Leben vom Ende her denken. Mich beschäftigt das Thema seit meinem Motorradunfall, was wäre, wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, was hat Gott mit meinem Leben noch vor, und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in das Thema heute und ich denke, es könnte was für euch mit dabei sein. Ich glaube, dass ein erfolgreiches Leben, auch im biblischen Sinn, die Bibel spricht nicht von Erfolg, sondern von Frucht, aber das kann ich eins zu eins gleichsetzen. Ein erfolgreiches Leben, ein fruchtvolles Leben ist ein fokussiertes Leben. Und zwar fokussiert auf Gott, das ist die erste Dimension, auf die Beziehung zu ihm fokussiert und dann aber auch fokussiert auf meine Bestimmung, auf das, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Und ich glaube, es war noch nie so herausfordernd und schwierig, ein fokussiertes Leben zu leben, wie heute in einer Welt von multidimensionaler Ablenkung, oder? Und das betrifft nicht nur die junge Generation. Ich stehe hier vorne und sage, Leute, ich bin Smartphone-süchtig in einem gewissen Grad, 1 bis 10, vielleicht auf der Stufe 3. Aber ich weiß nicht, wie oft ich schon reinklicke und reinklicke und doch die Nachrichten mit WM, das macht es ja nicht besser gerade. Ich wollte schon was zu trinken. Und deshalb ist das Thema für mich so wichtig heute Morgen. Und ich habe einen Einleitungsbibelvers dabei, Psalm 90, Vers 12. Ich glaube, der David hat ihn geschrieben. Und der ist so gut, dass ich denke, der hat was für uns. Dort schreibt er: Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und ich finde ihn bemerkenswert, oder? Da steht es nicht, lehre uns bedenken, wie kurz unser Leben ist, damit wir in eine Geschäftigkeit geraten, in einen Aktionismus uns reinstürzen oder in irgendwie eine Anstrengung landen oder Panik bekommen. Moritz ist jetzt der Jüngste halt morgens so unter uns, die Kids sind schon alle weg. Ja? Wenn man 18 ist, da ist das Leben noch lang. Ja, ich denke gerade, die Regierung spinnt, die wolle, dass sie bis 69 schafft, bis Rente kommt. Die haben ja keine Ahnung. Entschuldigung, schneide das bitte raus. Ja, aber lehre uns bedenken. Und Weisheit ist für mich, damit ich den richtigen Fokus in meinem Leben behalte. Das ist für mich Weisheit in dem Zusammenhang meiner Predigt. Lehre uns bedenken, dass wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Und das geht im jungen Jahr, ist es schon wichtig, die Weisheit zu bekommen, was liegt da vor mir. Und deshalb der Predigttitel von heute, fokussiert leben. Oder die Kraft eines fokussierten Lebens. Und Teil 1, weil heute geht es um unsere persönliche, um deine persönliche Nachfolge. 2 Wochen darf ich nochmal vor der Sommerpause, da steht dann darunter Teil 2, als Gemeinde fokussiert leben. Ja, aber heute, wie kann das aussehen in meinem praktischen Leben als Nachfolger von Jesus? Ich habe 4 kurze Gedanken dabei, nämlich die Kraft eines fokussierten Lebens, warum überhaupt? Ja, dann gibt es Feinde von einem fokussierten Leben, die uns den Fokus rauben wollen. Habe ich uns 3 Männer aus der Bibel mitgebracht, die uns ein fokussiertes Leben vorleben, richtig gut. Und am Ende eine Einladung, welcher praktische Schritt kannst du heute mitnehmen? Zu welcher Entscheidung kannst du dich heute vielleicht einen kleinen Schritt zu tun in Richtung eines fokussierten Lebens? Ich glaube, dass ein fokussiertes Leben Kraft freisetzt, dass es Angst überwindet, dass es Motivation freisetzt und dass es eine Vision ins Leben bringt. Ich glaube, hinterm Fokus ist eine so starke Kraft. Wenn ihr schon mal an einer Sache dran bliebe seid, weiß nicht, ob euch das gut oder weniger gut gelingt, und ihr habt das Ding durchgezogen, fokussiert, von 4000er an die, da haben wir den ganzen Tag Fokus gehabt. Du bist zwar hinterher einmal erledigt, aber es ist ein tiefes Befriedigungsbedürfnis da. Nach einer Stunde rumzappe und die Nachricht gucke und jene, denke ich, jetzt habe ich 2 Stunden vergeudet, aber erholt und befriedigt bin ich überhaupt nicht. Und es gibt eben Feinde davon. Aber zuerst gehen wir rein in die Kraft eines fokussierten Lebens. Ich habe uns mal so eine Taschenlampe mitgebracht, ich habe daheim keine gefunden und abdunkler war nicht so wirklich. Aber ihr könnt an einer guten Taschenlampe den Fokus verändern, oder? Ja, so aufdrehen in die eine Richtung, dann wird es ganz breit. Das siehst zwar ein bisschen in die Breite, aber das Licht ist so schwach, dass du irgendwann einmal nichts mehr siehst. Und ich denke, ein unfokussiertes Leben ist genau das. Ganz breit, aber wenig Strahlkraft, wenig wirkliche Lichtwirkung. Und wenn er die Taschenlampe zusammendreht, dann wird es zwar schmäler, es fokussiert sich auf einen engeren Raum, aber das Licht hat eine größere Strahlkraft. Da könnt ihr deutlicher und mehr sehen. Und es ist manchmal lebensnotwendig, in dieser Kraft von dem Fokus zu leben. Im Geschäft, wo ich beim Daimler war, Andreas Voices, da war ich in einem Team, die haben sich mit Laserschweißen beschäftigt. Man kann dicke Stahlbleche mit einem Laser zusammenschweißen. Und ein Laser ist nichts anderes als Energie in Licht reingebracht und so extrem fokussiert, dass da eine Kraft rauskommt, wo du Blech und Stahl zum Schmelzen bringst. Und es ist für mich so ein Bild für ein fokussiertes Leben, dass wenn ich das schaffe in meinem Leben, und vielleicht nur ein kleiner Schritt, dass da aus einem diffusen Licht, und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, auch als Gemeinde, da gehen wir noch in 2 Wochen drauf ein, einen Fokus neu zu setzen, dass daraus wie so ein Laserstrahl wird, der richtig kraftvoll und wirksam ist im Leben. Und deshalb bin ich heute Morgen so motiviert und vielleicht auch aufgeregt, weil ich denke, das kann alles verändern. Den Fokus richtig zu setzen, bringt vielleicht die Kraft in deinem Leben zurück, wo du dich in vielem verloren hast. Und weil das Thema Fokus so umkämpft ist, müssen wir, will ich heute Morgen über die Feinde des Fokus reden. Und ich quatsche hier vorne nicht viel über den Teufel. Da ist mir nicht wert, dass er die Aufmerksamkeit kriegt von uns. Und trotzdem ist er genau da hinterher und möchte ich ihn erwähnen heute Morgen, dass er unsere Gedanken ablenkt, um den Fokus zu verlieren. Seine größte Taktik im Garten Eden, Fokus weg von Gott auf die vielen Bäume hin zu dem einen blöden Baum der Erkenntnis. Adam und Eva haben den Fokus verloren, waren abgelenkt, haben ihre Beziehung zu Gott verloren. Und genau das möchte er heute tun. Und ich habe uns 4 Punkte dabei, 4 Feinde eines fokussierten Lebens. Feind Nummer 1, gehen wir gleich rein, sinnlose Ablenkungen. Ich habe bewusst sinnlos hingeschrieben, könnt es auch wegstreichen für mich, sind sinnlose Ablenkungen. Manchmal darf man sich auch geschwind ablenken, ganz bewusst. Aber wenn es ein Automatismus wird, dann wird es schwierig. Multitasking möchte ich heute Morgen aufräumen, ein bisschen mit der Mystik, dass es was Effektives ist. Ein weiterer Feind, mach es allen recht. Und dann die Entmutigung als Feind des fokussierten Lebens. Gehen wir mal rein. Sinnlose Ablenkungen. Mit was lasse ich mich, Peter, den ganzen Tag ablenken? Mit was lässt du dich, wenn du heute Morgen hier sitzt, den ganzen Tag ablenken? Und ich glaube, Ablenkung ist der Feind Nummer eins von einem fokussierten Leben. Mit was beschäftigt dich der Teufel so den ganzen Tag? Mit Nachrichten, mit Sorgen, da poppt eine E-Mail, da kommt wieder eine WhatsApp-Nachricht rein. Mit was beschäftigen wir uns? Also ich mache noch eine Einladung zum Ablenkungsfasten am Ende. Vielleicht ist so Statusfasten mal dran oder Nachrichtenfasten. Dringende Beschäftigungen, wisst ihr, dringend ist nicht immer wichtig. Dringend ist manchmal laut und schreit, aber es ist nicht immer wichtig. Und die digitale Ablenkungsmöglichkeit, 24/7 erreichbar sein, man denkt, man muss es, ist der Feind Nummer eins von einem fokussierten Leben. Und zwar nicht nur bei Jugendlichen. Ich sehe es doch bei uns auch, oder? Das ist niemand pauschalisieren. Aber guck mal selber, mit was ihr den ganzen Tag abgelenkt seid. Vielleicht ist Kaffee trinken, wie bei mir. Vielleicht ist auch der Süßigkeiten-Schrank, sich abzulenken. Vielleicht ist Shopping Queen anzugucken. Also, wisst ihr, unter Ablenkung haben wir oft die Sache, die uns nicht tangiert. Wir sehen, mit was andere abgelenkt sind. Aber mit was lenke ich mich ab, um vielleicht irgendwie dem Stress zu entfliehen? Und ich habe für mich festgestellt, meine Aufmerksamkeitsspanne, die ist viel, viel niedriger wie vor 5 oder 10 Jahren noch. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass ich mich ständig irgendwie durch irgendwas ablenke. Und so eine ganz praktische Frage, wie viel Flugmodus gönnst du dir denn am Tag? Und zwar nicht nur vor diesem Smartphone. Wie viel Flugmodus von Ablenkungen gönnst du dir denn am Tag, was dir wirklich gut tun würde? Also Feind Nummer eins, Ablenkungen, die unseren Fokus ständig hin und her rauben wollen. Und dazu gehört auch Multitasking. Ja? Viele Aufgaben gleichzeitig zu bewegen, das kann manchmal erforderlich sein. Im Geschäft gibt es Projekt, egal wo es, da gibt es immer verschiedene Aufgaben. Aber es ist bewiesen wissenschaftlich, dass das Hin- und Herspringen eine Umschaltenergie kostet, die viel, viel ineffizienter ist, wie an einer Sache dran zu bleiben. Und zwar nicht nur bei Männern. Mehr sage ich jetzt nicht, sonst schupfe ich noch irgendwas rein heute Morgen, das ich nicht will. Tatsächlich ist es so, wenn er an einer Sache dranbleibt, ist es viel effektiver, wie ständig hin und her zu springen. Multitasking ist eine Illusion. Okay? Dann haben wir, weiß nicht, ob ihr die Antreiber-Tests kennt, aber das ist so der dritte Feind von einem fokussierten Leben, nämlich mach es allen recht. Ja? Und wenn ich es allen recht mache, und es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle egoistisch werden und narzisstisch veranlagt sind und alles dreht sich nur noch um mich, meiner, mir, segne Herr uns vier, hat der Achim immer gesagt, um das geht es nicht, sondern es geht darum, wenn ich Tendenz dazu habe, mich um andere ständig zu drehen, ja, dann entsteht vielleicht sowas wie da vorne, dass sie von alle Seiten kommt und sagt, mach du das und da bist du auch noch gut drin, ah, die Begabung hast du ja auch noch, da könnte ich dich auch noch brauchen und du verlierst darin den Fokus für das eigene Leben. Ich will jetzt nicht vom Helfersyndrom sprechen, sondern es ist ja vielleicht auch was total Positives, was dir Wert gibt, dich um andere zu kümmern. Vielleicht ist es auch Teil deiner Bestimmung, aber wenn das ein Antreiber ist, wo es nur darum geht, das andere und ihre Erwartungen recht zu machen, dann wird es schwierig, in Fokus zu bekommen, welches Werk hat Gott denn für mich vorbereitet. Dann sind die Stimmen anderer lauter als die Stimme Gottes. Und der letzte Feind ist die Entmutigung, der leise Dieb, der direkt an unser Herz ansetzt. Ich habe mal geguckt, was heißt denn Entmutigung, habe es mal eingegeben. Entmutigung bedeutet den Verlust von Mut, Zuversicht und Hoffnung. Also wenn du manchmal mutlos bist, keine Zuversicht hast und auch ein bisschen Hoffnungslosigkeit spürst, dann spricht man von Entmutigung. Und es greift direkt unser Herz an. Und ein entmutigter Mensch, der glaubt nicht mehr, dass sich der Einsatz lohnt, dass es eine Veränderung gibt, der verliert den Fokus. Und ein entmutigter Moment ist der, an dem wir den Fokus verlieren, dass Gottes Größe größer ist als unsere Ängste und Sorgen. Und mit der WM, ich habe mal irgendwo, glaube ich, bei T-Online war es, habe ich den Satz gelesen, wir hatten mehr Angst zu verlieren, als Hoffnung zu gewinnen. Passt so ein bisschen zu unserem Spiel, oder? Das wir da hattet. Und Entmutigung hat mehr Angst, dass es verliert und wird fokussionslos, als dass da eine Kraft da ist, was zu wagen. Hab's immer im Überblick, die vier Feinde, gibt's sicherlich mehr, aber ich möchte es mal auf die beschränken. Und mir war es einfach wichtig, die heute Morgen mal anzugehen. Nicht nur, weil es ja der Johannes erwähnt, also ein paar Themen sind von ihm geklaut, sondern wenn ich weiß, wer mein Feind ist, dann kann ich auch ihm widerstehen. Wenn ich nicht weiß, wer mein Feind ist, wie soll ich dann gegen ihn kämpfen? Aber wenn ich weiß, Ablenkung, der ganze Tag raubt mir meinen Fokus auf die Beziehung zu Gott, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich weiß, ich mache es alle recht, ich habe so einen inneren Antreiber, dann weiß ich, was ich zu tun habe, nämlich mal zu gucken, was hat Gott für mein Leben für eine Bestimmung. Und wenn Entmutigung mein Feind ist, dann brauchst du vielleicht ein Gebet mit einer Schwester und einem Bruder, dass Gott mein Herz wieder ermutigt. Ja. Ich habe uns ein paar biblische Beispiele mit dabei, weil ich denke, es ist so gut zu wissen, dass sich Fokus echt lohnt und dass den Fokus zu verlieren auch eine Gefahr drin ist. Und ich habe uns drei Leute mitgebracht, frei erfunden, grafisch erfunden, sehen alle nicht so aus, haben nicht so ausgesehen, aber gefällt mir trotzdem ganz gut. So biblische Personen als Vorbild für ein fokussiertes Leben. Und der eine ist Petrus, Paulus und noch Jesus. Und wenn wir in Petrus reingehen, dann fällt uns natürlich die Geschichte ein, wo Petrus auf dem Wasser geht und seinen Fokus auf Jesus verliert. Wir lesen das in Matthäus 14, ich habe nur mal zwei Verse dabei. Da sprach Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind, in manchen Übersetzungen steht auch, und die hohen Wellen sah, verlor er seinen Fokus, er fürchtete sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und die Geschichte tun wir oft dann auf die hohen Wellen, auf die Ängste, wo uns den Fokus rauben. Wenn wir mal die Feinde angucken, können das auch Wellen der Ablenkung sein, Winde der Entmutigung, was auch immer ihr da reinpackt. Es sind nicht nur Ängste vor dem Untergehen, sondern Petrus hat seinen Fokus verloren. Er hat Jesus aus den Augen verloren und dann begann er zu sinken. Und das gilt symbolisch für alles. Wenn ich meinen Fokus im Alkohol verliere und mich darin ablenke, weil ich nicht mehr anders kann, dann beginne ich zu sinken. Wenn ich meinen Fokus verliere und lenke mich der ganze Tag ab mit irgendwelchen Geschichten, dann beginne ich geistlich und emotional zu sinken. In den Tod rein, wo man echt, ich halt dastehe und sage, Jesus, hilf mir. Ich hab's wirklich nicht im Griff. Ich will seit Tagen meine Handyzeit reduzieren. Es fällt mir schwer. Ja? Man outet uns ja gern davon, nicht zu tief. Wir haben ja Hoffnung. Aber es ist ein Weg, zu dem ich uns heute einlade. Wenn du spürst, das sind Wellen, die dich in deinem geistlichen Leben, in deiner Beziehung zu Gott oder in deiner Bestimmung, in der Fokussierung ans Unterbringen mit reinnehmen, dann lass uns heute einen Schritt gehen und sage, Jesus, hilf mir. Herr, rette mich. Das ist manchmal das einfachste und das beste Gebet, oder? Und dann sagt Jesus, ja, eine Eigenverantwortung hast du auch noch dabei, den nehme ich dir nicht ab, aber helfen tue ich dir schon dabei. Auch ganz wichtig. Ja. Genau, also Petrus als erstes Beispiel, wenn wir den Fokus verlieren. Dann Paulus in der Mitte. Paulus, ganz krasser Typ. Er war ein extrem fokussierter Nachfolger. Und ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht, der so alles zusammenfasst, was in seinem Leben irgendwie wichtig war. Was man sieht in der Apostelgeschichte, in seine Briefe. Und er schreibt dem Philipper, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere, und ich habe es in Klammer geschrieben, fokussiere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Paulus war sehr fokussiert. Er wollte nach Rom, ganze Apostelgeschichte, ich muss nach Rom, ich muss nach Rom. Er hatte ein Ziel, Fokus darauf. Er war gerufen als Missionar unter die Heiden, seine Missionsreichen. Er hatte einen Fokus, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Deswegen hat er so eine Schlagkraft. Deswegen hat er so ein kraftvolles, aber auch ein mega herausforderndes Leben. Und er sagt, das, was ich bislang hatte, und da geht es jetzt nicht um seelsorgerliche Aufarbeitung. das meint der Paulus hier nicht. Manche Christen sagen, auch meine Vergangenheit ist hinter mir, brauche ich nicht angucken, ich gucke, was da vor mir liegt. Paulus meint, mein ganzes Gesetzes-Pharisäer-Dasein, das lasse ich hinter mir. In Christus habe ich was Neues, der Siegeskranz, die himmlische Zuversicht, die ganze himmlische Welt steht mir offen und da jage ich nach. Darauf bin ich extrem fokussiert. Also wenn es ein Beispiel gibt nach Jesus, dann ist der Paulus für mich so ein tolles Vorbild, was es heißt, dass ein fokussiertes Leben so viel Frucht hervorbringt und so kraftvoll und wirksam ist für das Reich Gottes, wie man es sich nur denken kann. Und als drittes, Jesus. Er darf nicht fehlen. Jesus hatte zwei Fokussierungen, die ich heute Morgen schon vorher angesprochen habe. Nämlich die erste Fokussierung, seine Beziehung zu Gott, seinem Vater. Da lag seine allererste Fokussierung drauf. Und die zweite Fokussierung, kommt nachher, war auf seine Bestimmung. Jesus hatte ein mega fokussiertes Leben. Er wusste, er hatte einen Auftrag und er hatte nicht allzu lange Zeit. Ich glaube, wenn wir manchmal wissen würden, dass wir nicht allzu lange Zeit haben, würden wir unser Leben anders gestalten. Und darum möchte ich uns heute Morgen einladen, genau das zu tun, wie Jesus, den ersten Fokus auf seine Beziehung zu Gott zu legen. Er sagt von sich selber, Johannes 5, Vers 19, da wurde er angegriffen, er wurde beschuldigt. Er sagte zu den Anschuldigungen, erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Der Vers ist für mich seit jeher ein Geheimnis und gleichzeitig der Schlüssel für ein fokussiertes Leben. Das Herz von Jesus war ständig fokussiert auf das Herz vom Vater. Jesus sah, was er den Vater tun sah. Da war eine übernatürliche Verbindung, dass er immer den Fokus auf Gott hatte und wusste, der Vater heilt jetzt. Er wusste, Papa spuckt jetzt in den Boden, reibt einen Brei zusammen und schmiert den Blinden auf die Augen. Ich würde mich das nicht trauen. Aber Jesus wusste im Herzen, das ist jetzt dran. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Das erfordert eine vollkommene Fokussierung auf Gott. Und ich habe gedacht, ja, damit wir in unserem Herzen sehen können, was Gott tut, brauchen wir einen Fokusblick auf das Herz Gottes. Und da lag der Schwerpunkt von Jesus drauf. Und mich hat es so motiviert, dem wieder viel mehr Raum zu geben. Und die zweite Fokussierung von Jesus war auf seine Bestimmung. Und ihr kennt ja diese Ich-Bin-Worte. Ja? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot. Und dann gibt es noch Ich-Bin-Gekommen-Worte. Und da drückt Jesus seine Bestimmung aus. Ich habe uns ein paar Beispiele dabei. Da nimmt er uns mit hinein, was seine Berufung und seine Bestimmung ist. Und es ist wie wenn er sich selber zuspricht und sich fokussiert, wenn er seine Jünger sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist mein Fokus. Deswegen bin ich Jesus hier auf der Erde. Auf diese Bestimmung konzentriere ich mich jeden Tag. Da lasse ich mich doch nichts ablenken. Nochmal ein Ich-Bin-Wort. Ich bin aber gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist mein Auftrag. Darin ist mein Fokus als Jesus, Gottes Sohn. Da konzentriere ich mich jeden Tag drauf. Und dann, ach, ich liebe den Vers, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es brannte schon. Und der Heilige Geist kam ja noch mit seinen Feuerzungen. Reinhard Bonnke kennt er wahrscheinlich. Also was tat Jesus? Er hat seine Mitmenschen, seine Bestimmung so richtig mit hineingenommen und er hat sich fokussiert auf seine Bestimmung. Manchmal war die Fokussierung so stark, dass er eine ganze Stadt stehen ließ und ging zu einem Zachäus, einem Zöllner, Abendessen, den alle gehasst haben. Das bringt Fokussierung manchmal mit sich, dass wir Menschen enttäuschen, weil sie nicht verstehen, dass da gerade von Gott her was ganz, ganz Dringliches dran ist. Wenn Jesus es alle recht gemacht hätte, wäre er zum Zachäus nicht gegangen. Und dann würde uns diese richtig gute Geschichte in der Bibel fehlen. Und ich habe gedacht, ich frage euch mal einfach, kennst du deine persönliche Bestimmung? Wozu bist du in diese Welt gekommen? Gibt es da so etwas ganz Persönliches, wo du spürst von Gott, auf das du dich jeden Tag fokussieren kannst? Vielleicht nehmt ihr die Frage mal einfach mit, wenn ihr da gibt es keine schnelle Antwort drauf, aber es ist so wichtig, um den Fokus im Leben tief setzen zu können, muss ich wissen, was meine Bestimmung ist. Ich komme schon ein bisschen auf die Zielgerade. Zu welchem praktischen Schritt kann ich dich heute Morgen einladen? Zu welchem praktischen Schritt kann ich mich heute Morgen entscheiden? Wir haben gehört, wie gut und wichtig und fokussiert das Leben ist. Wir haben ein bisschen angeguckt, die Feinde des Fokus, ja, durch was der Fokus irgendwie wieder so diffus wird. Und wir haben gesehen an Paulus und an Jesus und auch an Petrus, wie wichtig auch ein fokussiertes Leben in der Bibel ist. Und meine konkrete Idee heute Morgen, einen praktischen Schritt im Leben zu tun, ist die Einladung für jeden von euch zu einer persönlichen Fastenzeit. Wir haben das ja geschrieben im E-Mail, vielleicht könnt ihr es nochmal nachlesen. Bernd lag das auf dem Herzen, zu sagen, hey, ab nächsten Sonntag, wir treffen uns abends hier, Gebet, wer fasten möchte, darf auch fasten. Und ich mache euch heute Morgen einen Alternativvorschlag zum Thema Fasten. Mir geht es heute Morgen nicht ums Essen. Das wird jetzt überhaupt nicht zur Predigt passen. Außer Süßigkeiten sind deine Ablenkung. Dann passt es auch zum Thema heute Morgen. Oder wenn der Kaffee die Ablenkung ist oder was auch immer. Aber es geht heute Morgen nicht ums Essen, sondern es geht mir heute Morgen um ein Ablenkungsfasten. Denk mal so kurz drüber nach, so ein Ablenkungsfasten, vielleicht die nächsten 2 Wochen. So nicht übertreiben, vielleicht haben wir bloß 1 Woche, vielleicht haben wir bloß 3 Tage. Aber mal zu fasten von den Dingen, die dir den Fokus im Leben raubet. Zu fasten von den Dingen, die dir die Aufmerksamkeit zu Gott, zu deiner Bestimmung rauben. Warum ist das Fasten so wichtig, auch in der Bibel? Können wir mal gucken, in einer bäuerlichen Gesellschaft, wir gehen mal 2000 Jahre zurück, Volk Israel, die haben in Lehmhütte gewohnt, es gab keinen elektrischen Strom, es gab keine Traktoren, es gab keinen Thermomix und auch keinen Aldi und keinen Bäcker. Nichts. Da war 30-50% der Tageszeit, wo die Menschen wach waren, war damit verbunden, Nahrung anzubauen, Nahrung zu pflegen, Nahrung reinzubringen und Nahrung zuzubereiten. Da hat die Frau morgens das Feuer gemacht. Da kannst du den Herd einschalten. Jetzt wird ein bisschen schwäbisch. Das geht nicht. Da gehst du auch nicht an die Gefriere runter, weil es gab keine Gefriere, weil kein Strom. Und wenn dann die Bibel davon spricht, zu fasten, dann bedeutet es nicht einfach, ich verzichte auf Nahrung, um mich zu disziplinieren, sondern ich habe auf einmal 30-50% meiner Tageszeit übrig, um sie mit Gott und mit meiner Bestimmung zu verbringen. Das ist der Grund fürs Fasten. Es wird auch nicht gefastet, um Gott zu irgendetwas zu bewegen. Im alten Bund mag das sein, die Esther, wir fasten, damit das und jenes passiert. Wir sind schon Teilhaber an der himmlischen Welt. Ich brauche nicht fasten, damit Gott irgendwas tut. Wisst ihr, Fasten und vor allem Ablenkungsfasten, das macht was mit mir und es macht was mit dir und deinem Herzen. Es ändert nichts an Gott. Mein Fasten verändert Gott nicht. Das ist meine Theologie, dürfte anderer Meinung sein. Aber es bringt mich wieder zurück in den Fokus. Also deshalb meine Einladung heute Morgen in ein Ablenkungsfasten, damit unser Fokus wieder zu Gott und zu unserer Bestimmung neu an Kraft, an Qualität und an Zeit gewinnt. Und ich habe uns ein paar Abschlussfragen mit dabei. Wir können es als PDF hochladen, Bernhard. Es sind ja alles keine lizenzierten Bilder mehr. Von dem her gesagt, braucht ihr keine Bilder machen, sondern könnt es dann runterladen heute Abend. Ich muss es bloß noch umwandeln. Also ich habe... Nö, ist grün, ist eingeschaltet. Nee. Ich saß zwar drauf, aber ich war es nicht. Oder es hat sich... Okay. Hier vorne passieren mystische Dinge. Was sind deine größten Ablenkungszeitfresser, die dir den Fokus auf die Beziehung zu Gott und zu deiner Bestimmung rauben und ablenken? Mal so geschwind innehalten, was sind deine größten Ablenkungszeitfresser? Und nach der Analyse machen wir einen Switch nach vorne. Was würde geschehen, wenn du eine Zeit lang bewusst auf deine größten Ablenkungen verzichten und die gewonnene Zeit und Aufmerksamkeit in die Beziehung zu Jesus und in deine Bestimmung investieren würdest? Was würde geschehen? Was wäre plötzlich möglich, wenn wir fokussierter leben würden? Dann habe ich gedacht, Sarah, ich baue nur eine systemische Frage ein. Zirkulär, man dreht mal raus. Was würde dein Ehepartner, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, was würde jemand, der dich beobachtet, schildern, wenn dein Leben in deiner Nachfolge plötzlich viel fokussierter wäre? Was würde er wahrnehmen an deinem Leben? Welche Veränderung würde er plötzlich sehen, wenn du ab heute einen kleinen Schritt in der Fokussierung gehen würdest? Was könnte er von außen beobachten? Und alles, was du jetzt natürlich schilderst, ist das, was du denkst, was sich verändern würde. Und jetzt lass uns mal einfach eine Minute stehen. Und dann dürft ihr mal gerne in euch gehen. Bernd, es kommt noch eine Folie, dann starten wir in den Lobpreis rein. Das ist nicht gut. Lasst euch jetzt bitte nicht ablenken. Aber mir ist wichtig, es geht jetzt nicht um irgendwas leisten zu müssen. Das wäre komplett kontraproduktiv. Sondern es geht darum, eine Einladung zu tun heute Morgen. Wieder fokussiert und die Kraft und Fokus zu entdecken. Und der Johannes hat einen Satz geschrieben, dem schließe ich dann. Nimm dir etwas Erreichbares vor. Also fang jetzt nicht an, irgendwie Ziele zu stecken, die unerreichbar sind. Irgendwas Erreichbares, aber was Messbares. Denn kleine, fokussierte Schritte haben langfristig immense Auswirkungen auf dein Leben. Und das fand ich toll. Und mit der Ermutigung möchte ich schließen. Vielleicht ist nur ein kleiner Schritt, wo du sagst, das ist halt meine Entscheidung. Aber wie bei einem Schiff sind 5 Grad da vorne, dahinter 500 Kilometer. Und es geht in eine andere Richtung. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen einlädst, zu leben, wie du gelebt hast. Fokussiert auf den Vater, in Beziehung mit ihm, ganz nah am Herzen Gottes zu sein. Diesen Fokus, dass in dieser Beziehung nichts dazwischen kommen darf, sondern dass diese Beziehung erste Priorität hat. Danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast und dass wir in deinem Leben sehen können, welche Frucht, welche Kraft da hervorkommt. Und du hast gesagt, wenn wir in dir bleiben und du in uns bleibst, wenn unser Fokus auf dich gerichtet ist und dein Fokus auf uns gerichtet ist, dann sind wir in dir und bringen viel, viel, viel Frucht. Dann geschieht es wie bei diesem Zitronenbäumchen, dass manchmal eine Beschneidung stattfindet und vielleicht ist Ablenkungen abzuschneiden heute Morgen genau die Beschneidung an unserem Herzen, damit dieses Zitronenbäumle wieder Frucht bringt, damit dieser Weinstock und die Rebe, die dran angeheftet ist, Frucht bringt. Und Vater, ich wünsche mir für mich und für uns alle ein fruchtbares Leben, Herr. Und danke, dass Fokus auf dich, Vater, ein tiefer Schlüssel ist. Und ich setze heute Morgen auch frei, diese Fokussierung, wo Jesus, du uns das vorgelebt hast. Du wusstest, wozu du in diese Welt gekommen bist. Dass du jedem von uns dieses Wozu unseres Lebens ganz, ganz tief deutlich machst. Da, wo es schon da ist, dass du es wieder stärkst und da, wo vielleicht Menschen unter uns heute Morgen hier sind, die nach dem Wozu suchen, die fragen, wozu bin ich hier in der Welt? Was hat Gott mit mir denn hier noch vor? Ich breche heute Morgen wirklich jede Entmutigung. Ich breche heute Morgen jede Entmutigung in unserem Leben. Jede Verzagtheit, auch vielleicht jede Selbstlüge, die mit einhergeht und sagt, wer bin ich denn schon? Danke, Jesus, dass du einen Paulus gerufen hast, der deine Gemeinde verfolgt und umgebracht hat. Dass du ihn gerufen hast zu einem ganz großen Vorbild heute Morgen. Und danke, dass du jeden von uns heute Morgen rufst. Und dass du für jeden von uns eine tiefe Bestimmung hast. Ich bin gekommen. Dass jeder von uns diesen Satz ergänzen kann. wie zu Ende führen kann durch dein Reden, Heiliger Geist. Setz dich heute Morgen frei und dass es eine ganz neue Fokussierung in unserem Leben hervorbringt. Danke, dass du uns Kraft gibst, Jesus, den Ablenkungen dieser Welt vielleicht einen kleinen Schritt entgegenzutreten und zu sagen, mit mir nicht. Danke, dass du lebst, dass du uns liebst und dass du ganz, ganz viel Frucht aus unserem Leben hervorbringen wirst.